Hallo und herzlich willkommen bei Def Radio, der Radiosendung des Chaos Computer Clubs Ulm. Unser heutiges Thema ist die Zensur im Internet. Und dazu erstmal kurz den Artikel 5 des Grundgesetzes. Artikel 5 des Grundgesetzes, Paragraph 1. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Paragraph 2. Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Paragraph 3. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Also, in anderen Worten, es findet keine Zensur statt, es sei denn, wir wollen, dass zensiert wird. Und unser heutiges Thema beschäftigt sich aber ausschließlich mit der Zensur im Internet. Warum zensiert werden muss oder warum zensiert wird, ist eigentlich heute nicht Bestandteil der Sendung, aber wir fangen einfach an mit ein paar Beispielen. Zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, Regierungspräsident Jürgen Bischoff. Ein sehr beliebtes Beispiel für Internetaktivisten, unter anderem von Alvar Freude, der Betreiber der Internetplattform odem.org. Und Jürgen Bischoff zensiert auf eigenen Beschluss diverse Seiten. Also, um es nochmal kurz zu sagen, der Inhalt dieser Seiten ist jetzt nicht Thema der Sendung. Es handelt sich um rechtsradikale Seiten, die in Amerika gehostet werden und deswegen juristisch unbelangbar sind, weil dort eben andere Pressefreiheitsbestimmungen herrschen. Aber Jürgen Bischoff hat sich eben schlicht und einfach alle Provider in Nordrhein-Westfalen an den Tisch geholt. Hat dann gesagt, ich hätte gerne, dass hier zensiert wird. Also, anders gesagt, die Provider dürfen keinen Zugang mehr zu diesen Seiten bieten. Und das Brisante an der Sache in Augen von vielen ist, dass eben diese ganze Geschichte nicht richterlich abgesegnet ist, sondern dass auf den Beschluss eines Beamten dieser Bescheid ergangen ist. Und nicht nur ist es jetzt ein Angriff auf die Meinungsfreiheit, klar, ich meine, wie gesagt, die Inhalte interessieren uns jetzt erstmal nicht, sondern es geht einfach darum, dass eben auch das Internet dadurch erheblich verschlechtert wird, in gewisser Sinne, also erhebliche technische Mehraufwände sind notwendig. Und ja, darauf gehen wir dann im zweiten Teil der Sendung noch weiter ein. Okay, und jetzt machen wir erstmal wieder weiter mit Musik. Okay, nach kurzen Pannen sind wir wieder zurück und es geht weiter mit der Zensur. In unseren Augen ist Zensur, beziehungsweise Kritik an der Zensur, um genau zu sein, essentiell für eine lebendige Demokratie, denn wenn nicht daran rumgemeckert werden darf, was zensiert wird, dann, naja, wo kommen wir dann hin, anders gesagt. Kritik an der Zensur in Deutschland wird unter anderem mit fragwürdigen rechtlichen Mitteln verfolgt. Das nehmen wir wieder als Beispiel Alvar Freude. Der hat unter anderem für eine Aktion von odem.org, die haben angeboten, wir lesen euch Internetseiten am Telefon vor. Dass die ganze Sache natürlich nicht besonders ernst gemeint war, ist leider einem gewissen Staatsanwalt nicht klar geworden. Beziehungsweise er hat sich wahrscheinlich auch nicht ernsthaft damit beschäftigt. Und das stelle ich jetzt einfach mal. Und dann wurde in mehreren Schreiben gedroht, dass Alvar Freude Berufsverbot kriegt und so weiter. Die wahrscheinlich leider schon übliche Masche. Und Alvar Freude ist bestimmt kein Mensch, der einfach Dinge ohne gewissen Hintergrund macht, und es ging einfach nur darum, dass eben die Zensur auch kritisiert wird, denn wenn die Zensur nicht kritisiert wird, dann haben wir eben keine rechtsstaatlichen Verhältnisse mehr, in meinen Augen. Um jetzt wieder zurück zu dem Fall zu kommen, zu dem Fall von Jürgen Bischoff zu kommen, WDR Online, also ein Sender, der wohl, wie ich jetzt gleich erläutern werde, der nordrhein-westfälischen Regierung untersteht, es gibt da eine, sagen wir einfach mal kurz, satirische Ecke auf der Homepage von einem Redakteur, der veröffentlicht jede Woche Beiträge. Und der hat eben geschrieben, dass die Provider, die Herr Bischoff eingeladen hat zu sich, also um ihnen zu sagen, ich will jetzt zensieren, deswegen brauchen wir automatische Filter, die wir von außen steuern können und so weiter und so weiter, hat eben gesagt, dass die Provider davon nicht sehr erbaut sind und dass es auch durchaus Leute gibt, die nicht die Meinung von Herrn Bischoff haben. Und ja, okay. Dann mysteriöserweise verschwindet auf einmal dieser Artikel, also der Artikel dieser Woche. Alle anderen Artikel, die Wochen davor, die Wochen danach, sind ohne weiteres erreichbar. Auf Anfrage beim WDR wurde geantwortet, ja, aufgrund von handwerklichen Problemen ist dieser Artikel eben leider aus dem Netz genommen worden. Und
ja klar, da war der Wurm am Watt, genau diesen Artikel gefressen hat.
Ja, das Übliche halt. Auf jeden Fall, der Artikel sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, kann man immer noch auf odem.org anschauen. Und weiter WDR, es gab mal, ich weiß nicht genau von wem, also jetzt ungefähr kann man alles, wie gesagt, auf odem.org nachlesen. Es wurde zum Beispiel, wurden antisemitische Äußerungen gemacht auf irgendeiner Konferenz. Und dann hieß es dann zuerst in dem Artikel, ja, es ist eigentlich nicht so toll gewesen, dass da ein paar Leute eigentlich mehr oder weniger weggehört haben und sich da nicht eingemischt haben. Und da war eben zuerst der Name von Herrn Bischoff und einem politischen Kollegen eben drin zu lesen. Und ja, wahrscheinlich im selben Zuge dieser Aktion bei WDR Online würde dann auch der Name von Herrn Bischoff rausgestrichen. Also in anderen Worten, er mag es nicht, wann Medien, die er kontrollieren kann, seinen Namen in negativen Kontexten bringen, ja.
Also rein formal regiert natürlich Herr Bischoff nicht den WDR, weil das ist ja das Konzept, dass eben die öffentlich-rechtlichen Sender nicht direkt vom Staat besessen werden und auch nicht von ihnen kontrolliert oder finanziert werden, sondern eben eigenständige Institutionen sind, die anders finanziert werden, eben über die GEZ. Dass das Ganze faktisch dann natürlich so aussieht, als würden sie kontrolliert werden, ist ja was anderes. Aber die Aussage, sie werden von dem kontrolliert, ist halt so nicht ganz korrekt.
Okay, wir sind hier ja bei bösen Unterstellungen. Aber okay, machen wir weiter mit Musik.
Jetzt schon wieder?
Ja, jetzt schon wieder.
Nun gut.
Okay, zurück zur Zensur. Diesmal geht's um die Schulen in Baden-Württemberg. Die Schulen in Baden-Württemberg fahren ihren Internetzugang über das Landeshochschulnetz Baden-Württemberg, also unter anderem auch als Bellevue bekannt, zum Beispiel www.bellevue.de. Und Bellevue zensiert, wie wahrscheinlich jedes andere Landeshochschulnetz genauso. Und ja, es ist einfach so. Das Ganze funktioniert in dem Sinne nicht richtig, weil die Filter laufen meistens nach automatischen Verfahren oder nach Blacklist-Verfahren. Blacklist-Verfahren, kurz gesagt, da stehen alle Seiten drauf, auf die man nicht darf. Das ist dann die Blacklist, also schwarze Liste, alles was da drauf ist, darf man nicht haben. Und ja, unter anderem wurde zum Beispiel mal versucht, eine Studie über Rechtsradikale zu machen. Dass es jetzt natürlich ein bisschen problematisch wird, wenn man nicht auf die Inhalte im Internet kann, dann muss man sich ja nicht weit überlegen. Unter anderem haben die es dann aber doch noch geschafft, weil zum Beispiel eine durchaus rechtsradikale Seite, also eindeutig rechtsradikale Seite, unter dem Prädikat Bildung eingestuft war. Und da muss man sich dann auch einfach Sorgen machen über die Filtersysteme, weil wenn man sich jetzt überlegt, wie funktioniert denn so ein Filtersystem? Man kann da ja natürlich nach Schlagwörtern filtern und so weiter und ja, das ist...
Ja, die Filterung nach Schlagworten ist besonders schön. In den USA gibt es in den Schulen so Sexfilter. Und dann wird es den Schülern zum Beispiel unmöglich gemacht, sich über den Vizepräsidenten zu informieren, weil der heißt dummerweise Dick Cheney.
Oder zum Beispiel die englische Stadt Sussex ist auf einmal unauffindbar. Ja, diese ganze Zensurgeschichte funktioniert über Nameserver. Da kommen wir später nochmal im zweiten Teil der Sendung dazu, wie das dann genau technisch funktioniert. Einmal kurz gesagt sei, also bei uns hat es glaube ich in fast jeder Seite funktioniert, wenn man auf www.anonymizer.com geht, das ist ein kommerzielles Produkt, damit kann man angeblich anonym im Internet surfen. Gut daran ist halt einfach, dass es irgendwo rechts oben in der Seite ein kleines Eingabefeld gibt, da gibt man die Adresse seiner Wahl ein und fertig. Ja, dann hat man eben auch die Seite, die man haben will, weil an meiner Schule gab es eben einen, ja, gewissermaßen schon sehr fähigen Admin, was gewisse Dinge angeht, aber was andere Dinge angeht, hat er einfach keine Ahnung gehabt. Da war dann zum Beispiel alles bis auf HTTP aus. Also in anderen Worten, kein Traffic nach draußen, bis auf Internet.
Nur gut, dass niemand weiß, dass man alles über HTTP tunneln kann.
Tja, das wussten leider die meisten Leute nicht und das ist ja auch das Problem, also dass wir nachher dann in den technischen Maßnahmen genau erläutern werden, weil es geht einfach darum, dass die ganzen Zensurmaßnahmen im Endeffekt ausgehebelt werden können, also nicht wirklich sinnvoll sind und eben nur für den Normalbürger, der sich eben nicht mit den technischen Hintergründen befasst, einfach treffen. Und das ist zum anderen eben auch bei den Zensurmaßnahmen von Jürgen Bischoff. Da kommen wir dann im nächsten Teil dazu. Und wieder Musik. Okay? Okay, kommen wir jetzt zum strafrechtlichen Hintergrund. Mit einem Interview mit Herrn Bischoff ist unter anderem zu lesen, dass es eben in seinen Augen so ist. Die Verordnung, das genau Staatsmedienvertrag. Telemedienvertrag geht eben davon aus, oder sagt eben einfach, dass auf jeden Fall. Es wird gesagt, dass bestimmte Inhalte eben rausgefiltert werden müssen. Antisemitismus, diverse Pornografie und so weiter und so weiter. Und der Staat hat eben die Verpflichtung. Und die Begründung ist es einfach diese, ja. Es gelten online keine anderen Gesetze als offline. Und deswegen haben wir als Staat die Verpflichtung, eben diese Maßnahmen durchzusetzen. Und ja, das hat dann eben, also das Ziel, die Zielsetzung davon ist eben schlicht und einfach, dass sich ein Filtersystem etabliert, das dann von außen benutzt werden kann. Das ist jetzt nicht besonders effektiv, also von außen benutzt werden im Sinne von, man kann jetzt als außenstehender Beamter über einen bestimmten Zugang eben sagen, die Seite so und so darf jetzt nicht mehr da drauf sein. Wenn dieses Filtersystem erstmal installiert ist, ist von 5.000 bis 30.000 Seiten die Rede, die dann gesperrt werden sollen. Und ja, technischer Mehraufwand, kommen wir später noch dazu, warum das so ist. Und der Herr Bischoff, ja, ich hack mal weiter auf den rum. Es geht eben dahin, dass einfach ein Politiker in dem Sinne sagt, ich will, und dann ist alles andere erstmal weiter im Hintergrund. Und die Staatsrechtsmedienvertrag, also in unseren Augen ist es einfach so, jetzt nochmal wieder ein bisschen eigene Meinung mache. Es geht einfach dahin, dass wir sagen, wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand rechtsradikale Inhalte im Internet veröffentlicht, dann kann man das natürlich wegzensieren. Okay, klar, kein Thema, aber ich meine, ist er dann dadurch weniger rechtsradikal? Oder hat er dann nicht mehr die Möglichkeit, sich mit seinen Freunden auszutauschen, auf den Schulhof zu gehen und so weiter und so weiter? Also in anderen Worten wollen wir einfach damit sagen, hey, verschwende nicht das Geld dafür, zensiert nicht einen ganzen Haufen andere Sachen. Und ich meine, woher sollen wir denn wissen, was zensiert worden ist, wenn es erstmal zensiert worden ist?
Wobei es ja schöne Sachen gibt, wie was zum Beispiel die Indizierung von Inhalten angeht, dass es auch Indizierungslisten gibt, die selber geheim sind, die man also nicht einsehen darf. Das heißt, man weiß also nicht, was man nicht sieht. Weil prinzipiell könnte da schon mal alles drinstehen, weil man kann es ja nicht kontrollieren. Und was auch noch ist, warum das Ganze also auf sozialem Weg nicht funktioniert, ist ganz einfach, ein Problem geht ja nicht weg, nur weil man es nicht mehr sieht. Und das ist ja alles, was Zensur tut, das Problem verstecken. Und ob's dann, und dass es dann immer noch Rechtsradikale gibt, die diese kruden Meinungen haben und auch Leute dann verletzen und umbringen. Wenn man es nicht mehr sieht, heißt es ja nicht, dass es nicht mehr passiert.
Um jetzt weiter dazu zu kommen, also ich denke einfach, gerade wenn man sich die Altersgruppe anschaut, die sich eben gerade mit den Themen beschäftigt, ist es einfach so, dass in unseren Augen sich viele einfach auch dadurch total bestätigt sehen. Man sieht die tapferen Einzelkämpfer, die ihre Meinung vertreten und halt öffentlich nicht zugelassen sind. Also ich denke, das kann viele Leute einfach darin bestärken, dass sie recht haben, was natürlich nicht so ist. Und ja, eben Zensur löst die Probleme in dem Sinne nicht. Sie verschiebt sie nur nach vorne und Zensur kann man einfach sagen, ja okay, wir haben jetzt hier für unsere Kinder, also der übliche Satz, denk doch mal an die Kinder, haben wir jetzt einfach eine sichere, saubere Welt geschaffen, zumindest auf den ersten Blick. Und das ist doch einfach das Problem, dass es die Leute dann immer noch genauso gibt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal vom anderen Fall ausgehen würde, hier in Europa, Deutschland, wo auch immer, würde nichts zensiert werden. Stell es sich mal vor, da kommt dann halt irgendjemand her, macht Volksverhetzung im übelsten Maße dann, hat ja eine viel größere Öffentlichkeit, die sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und genauso hat jemand, der das dann wieder nachliest, auf der anderen Seite viel mehr Leute, die einfach was zu dem Thema sagen. Also, ist ja klar, was damit gemeint ist. Wenn einfach jemand Scheiße labert, mal ganz drastisch gesagt, und das ein paar Leuten vielleicht nicht auffällt, aber wenn ganz viele Leute da sind, fällt es dir natürlich sofort auf. Und dann werden es dann die anderen auch merken. Und ich denke, das ist doch viel sinnvoller, die Ideologie, also diese Verbreitung von diesen Ideologien einfach damit zu unterbinden, indem man sie einfach der Öffentlichkeit aussetzt. Weil dann werden die meisten Leute einfach schnell merken, dass das einfach nichts taugt. Und das werden sie nur merken, wenn es ihnen genug andere Leute sagen. Wenn die jetzt so geschlossen für sich hin weiterbodeln, dann kann es zu nichts werden, in meinen Augen.
Und was auch noch bei dem Denk doch mal an die Kinder-Argument fehlt, Internetzensur betrifft ja eben nicht nur die Computer, die gerade eben zufälligerweise von Kindern bedient werden, sondern es trifft eben jeden. Und damit schafft man ja eigentlich den mündigen Bürger ab, der sich über alles Mögliche informieren kann. Und wenn man nicht mehr vertraut, dass man mündige Bürger hat, dann braucht man auch nicht mehr so tun, als hätten wir eine Demokratie. Und um es ganz polemisch zu sagen.
Wir haben es ja vorher schon gesagt. In der Schule wurde zum Beispiel eine Studie durchgeführt über Rechtsradikale. Und Quelle war das Internet. Nur, was machen, wenn man sich nicht über die informieren kann? Also, keine Ahnung. Woher soll man denn wissen, was die eigentlich machen? Oder gewissermaßen denke ich einfach, dass für viele junge Leute das noch einen riesen Reiz ausübt.
Und was auch noch dazu kommt, es verzerrt natürlich enorm die Sicht auf Rechtsradikale, indem man dann im Internet nur die Meinungen von denen finden kann, die gerade so als gemäßigt durchgehen. Also eben die Rechtsradikalen, die eben Kreide gefressen haben und jetzt so ein bisschen gemäßigter tun. Dann heißt das, so schlimm sind die ja gar nicht. Die wollen ja bloß das und das und die wollen ja gar nicht alle Juden umbringen oder sonst irgendwelche Gruppen. Sondern die behaupten ja bloß das und das. Und dass man das nur deshalb so denkt, weil man die anderen, die Extremen, gar nicht mehr sieht, das muss man den Leuten ja vielleicht erst mal sagen. Bloß Medienkompetenz wird ja nicht wirklich Leuten beigebracht. Also wie man mit Medien umgeht, wie man die kritisch bewertet. Und wenn man im Internet schaut und immer bloß so Rechtsradikale sieht, die eben so ein bisschen, was weiß ich, Autobahn bauen wollen und auch mal wieder Made in Germany soll was bedeuten sagen und so Zeug und wir brauchen Arbeitsplätze, das ist ja eigentlich etwas, was man, ich glaube, man kann genauso gut zur SPD, CDU, zu den Grünen, eigentlich zu jeder Partei gehen und die sagen das Gleiche. Und dann kann man sich eben auch so Wahlerfolge von der DBVU und ähnlichen Parteien erklären, weil das eben zum größten Teil die öffentliche Darstellung so ist. Und wenn man dann verhindert, dass sich Leute mit den wirklich extremen Leuten überhaupt beschäftigen können und dass die sehen können, dass da ganz andere Ideen eigentlich dahinter stehen, dann dürfte es den Erfolg von so Parteien nur noch verstärken. Und das ist eigentlich die große Gefahr von Zensur, dass man eben nicht mehr weiß, also nicht mehr wissen kann, was man eigentlich da tut.
Und wie vorher schon angesprochen, der Reiz des Verbotenen. Viele Leute sehen sich einfach dadurch bestätigt. Okay, weiter mit Musik. Okay, wir sind wieder zurück und diesmal geht es um den zweiten Teil der Sendung, nämlich den technischen Hintergrund. Ja, technischer Hintergrund, wie funktioniert Internetzensur? Sitzt da irgendein kleiner Beamter an seinem Rechner dran und schaut, was da alles passiert? Nein, eben nicht. Das funktioniert alles automatisch.
Das würde aber die Geschwindigkeit von manchen Providern erklären.
Ja, okay. Also ja, wir kommen nachher zu diesem Szenario. Folgendes. Es geht einfach darum, es werden automatische Filtersysteme installiert. Wir haben vorher schon kurz angesprochen, was passiert, wenn jemand nach dem Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten suchen will. Nicht viel, wahrscheinlich. Es sei denn, natürlich, es gibt die Maßnahme, okay, wenn man in dem Zusammenhang Cheney nach dem Wort Dick sucht, ist das kein Problem mehr. Aber
dann findet man halt so Pornoseiten wie Cheney's Dick halt doch wieder.
Ja, aber wir merken auf jeden Fall was. Es geht auf jeden Fall so. Also man macht zuerst diese Blacklist, wo alles drauf ist, was nicht rein darf. Und dann braucht man für diese Blacklist wiederum eine Whitelist, die dann die anderen sucht. Anfragen bearbeitet.
Genau, in der nächsten Iterationsstufe braucht man wieder eine Blacklist für die Whitelist.
Genau.
Dann hat man wieder False Positives, dann braucht man wieder eine Whitelist für die Blacklist, für die Whitelist, für die Blacklist und irgendwann schafft es der Computer zwar noch, das zu evaluieren, aber kein normaler Mensch kann das noch editieren.
Ja, wir kommen nachher nochmal drauf, ihr könnt euer DSL-Modem wegschmeißen, Telefonleitung tut's auch dann, was die Geschwindigkeiten anbetrifft, wenn es irgendwann mal stattfindet. Und ja, vorher kurz nochmal die Schule. Es ist einfach so, in der Schule findet die Zensur über den Domain-Server statt. Domain-Name-Service heißt die ganze Veranstaltung. Das ist so, ihr gebt eine Adresse im Internet ein. Da der normale Mensch sich Zahlen nicht so gut merken kann wie Wörter, ist ja klar, ich meine, wir haben ja auch keine Nummern, sondern Namen, gebt ihr jetzt nicht die IP-Adresse eines Rechners ein, sondern einfach den Namen www.ccc.de zum Beispiel. Und dieser wird dann natürlich aufgelöst auf eine Nummer, weil das Internet kommuniziert über Nummern. Das sind die Adressen. Also die eigentlichen Adressen. Und um diese Nummern zu übersetzen, gibt es natürlich eine Liste. Zum Beispiel für die .de-Domain gibt es die .enic. Und wenn jetzt eine Anfrage aus dem Ausland kommt, blablabla.de, geht es erstmal an die .enic und die sagen dann, okay, wir müssen das so und so weiterleiten. Also das ist halt im Endeffekt ein Übersetzen eines Namens in eine Adresse. Ja, muss man sich vorstellen, wie wenn die Post halt sagt, ja okay, die Adresse hier mit der Straße und so weiter, dann ist dann das Haus, also die Person, die dahinter steht. Und ja, so ist es eben auch dann. Gut, Telefonbuch wäre auch noch ein einfaches Beispiel, aber da kann man die Bezeichnung ja selber wählen, da gibt es ja kein zentrales Register dafür. Und ja, das ist jetzt eben so, die Anfragen, die eben gefiltert werden, werden eben nur über DNS gefiltert. Und wenn man jetzt einfach die anonymize Geschichte benutzt, die benutzen halt einfach einen anderen Name-Server und den benutzt man dann einfach auch mit. Und das heißt dann so wie ja, wieder das Beispiel von der Schule, okay, wir umgehen einfach die Anfrage an den DNS-Server von Bellevue, weil der ist auch das Einzige, was zensiert wäre. Eine andere Zensur ist eigentlich nicht möglich. Also eigentlich nicht möglich, weil es gibt eben IP-Adressen im Internet und in den Zahlen kann man normalerweise nicht einfach irgendwas zuordnen. Also es gibt natürlich bestimmte Ländergebiete.
Ja, sagen wir mal so, die Filterung über DNS ist halt die am wenigsten ineffiziente Variante zu filtern.
Ja, obwohl eigentlich jede Filterung in dem Sinne ineffizient ist und das Ganze nur noch verzögert. Und man kann ja nicht einfach sagen, ja okay, wir filtern jetzt die IP, weil dann kann ja was für sich was alles drüber laufen. Da muss ja nicht nur eine Seite drauf liegen. Und deswegen ist es einfach nicht praktikabel. Und wenn man das jetzt einfach so macht, dass man den anderen DNS verwendet, das kann man entweder über Anonymize tun, oder man kann das einfach eben so machen, also den DNS manuell eintragen, das sage ich gleich dann, dann bekommt man die Seite trotzdem geliefert, weil man wird eigentlich nur, wie vorher schon gesagt, auf eine IP-Adresse verwiesen. Das Internet spricht eben IP, Internet Protocol heißt das Ganze auch. Und diese Adresse, die Kommunikation, also der eigentliche Austausch von der Seiten, findet dann zwischen diesen beiden Rechnern statt, der eigenen Nummer und der anderen Nummer. Und die schicken sich dann halt Datenpakete hin und her. Und okay, gut, es gibt auch die Möglichkeit, die natürlich zu filtern. Dann gibt es ein auch sehr interessantes Projekt, auch von Udem. Inside Coin heißt das Ganze. Da haben die zwei Studenten auf einer, also der Medienuniversität, ich glaube in Düsseldorf, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, es ging darum, die haben eben einen Selbstversuch gemacht, so wie machen wir mit einigen kleinen selbstgebauten Skripts eben Zensur oder wie ist das möglich und so weiter, wann fällt es den Leuten auf? Haben die dann angefangen, das Surfverhalten aufzuzeichnen der einzelnen User und dann haben die dann lustige Sachen gemacht. Also lustig im Sinne von zum Beispiel, wenn man jetzt seine GMX-Mails angeschaut hat, also die haben eben nach einer Weile rausgefunden, dass die meisten Leute eigentlich das nur für Webmail verwenden oder für Suchmaschinen und so weiter, haben die dann zum Beispiel in GMX 8 zufällige Brieffreunde eingeblendet. Also, anders gesagt, ihr geht einfach auf die Seite www.gmx.de, die nehmen dann den Inhalt, der da kommt, weil der kommt als roher, unverschlüsselter Text. Und haben dann einfach da noch zusätzlichen Inhalt eingefügt. Und dann war dann das Bild von einem netten jungen Mann, einer jungen Frau oder alter Mann, alte Frau. Ich weiß es nicht mehr genau, war nur ein Beispielbild. Und da stand dann eben, ja, bla bla bla, international Mail-Paul-Organisation und so weiter und so weiter und so weiter. Und zum Beispiel Yahoo, die Suchmaschine haben sie oben um eine kleine Leiste ergänzt. Da stand dann zum Beispiel drin, ich möchte diese Seite wegen folgenden Inhalten melden. Volksverhetzung, Pornografie, was weiß ich alles. Also ich glaube circa 10 Auswahlmöglichkeiten und ja, es ist einfach so, also stellt sich eine Suchmaschine vor, wo man sagen kann, okay, die Seite hat die und die Sachen und ist dann natürlich dran, um die Qualität zu verbessern. Aber im Endeffekt ist es dann eigentlich zu einem Denunzierungsportal geworden. Und das Lustige an der ganzen Geschichte war einfach, dass es den meisten Leuten gar nicht aufgefallen ist.
Was ja noch viel lustiger ist, sie haben ja, dieser Proxy hat ja noch andere Seiten modifiziert. Unter anderem gab es in der Uni auch jemanden, der eben selber Webseiten designt hat und sich das eben auch in dem Pool angeschaut hat. Und er hat irgendwann gemerkt, okay, die Seiten sehen nicht mehr so aus, wie er sie bei sich editiert. Und dann hatte die eben so lange angepasst, wie sie wieder passend ausgesehen haben und hat es hingenommen. Und teilweise hat er dann eben auch von außerhalb die Seite angeschaut und gemerkt, dass er da anders aussieht als in der Uni. Das hat er gemerkt. Das hat ihn aber trotzdem nicht gestört und er hat die Seite halt weiterhin so gemacht, dass es wieder passt. Also, es hat ihn wirklich überhaupt nicht gekümmert, dass da an der Seite, die er macht, wild rumgepfuscht wird.
Überhaupt nicht gekümmert, kann man jetzt nicht sagen, aber...
Ja, okay, er hat es schon gekümmert, nämlich insoweit, also dass er es halt hinnimmt und versucht dran rumzutun, aber eben nicht dahin, dass er sich sagt, ja, okay, was geht da eigentlich vor, wen muss ich da hauen, dass es wieder normal ist.
Genau, also die Resonanz von den Studenten, die von diesen Filtermaßnahmen betroffen waren, war schrecklich. Weil ich glaube, es haben sich 2 Leute gemeldet über einen Zeitraum von mehreren Monaten. Und, naja, also von wegen mündige Bürger und so. Ich meine, die meisten haben halt gedacht, ja, okay, das ist ja ganz normal. Warum soll es nicht so sein? Zum Beispiel würde jede 9. Anfrage oder so würde auf eine Werbungsseite von den Leuten, die Haupt-DNS-Server betreiben. DNS haben wir kurz vorher erklärt. Und, ja, dass es technisch nicht durchsetzbar ist, ist ja wieder eine ganz andere Geschichte. Auf jeden Fall muss man da seine E-Mail-Adresse eingeben und so weiter und so weiter. Oder eben Werbung von dem und dem anschauen. Und die haben es echt immer übler getrieben und haben angefangen, Wörter zu ersetzen. Zum Beispiel war dann halt eine Biografie von Helmut Kohl, war halt standardmäßig der Schriftzug Helmut Kohl durch Gerhard Schröder ersetzt. Und das war dann halt schon lustig, weil daneben war eben das Bild von Helmut Kohl. Und ja... Ich kenne die Biografie nicht, aber auf jeden Fall, es wäre ihm schon auf jeden Fall aufgefallen. Und es hat sich wirklich, also einer hat sich, glaube ich, gemeldet und hat gemeint, ey, cool, ist ja lustig, wie habt ihr das gemacht und so. Und die anderen haben halt gemeint, ja, wir haben ja gedacht, das muss so sein oder das ist einfach so oder ja, nee, uns ist nichts aufgefallen. Und also, die wollten eben quasi am Selbstversuch damit zeigen, wie viele Leute braucht man, um so und so zensieren. Und die haben es eben zu zweit geschafft, eben alle Anfragen ans Internet über einen Server zu leiten, also mit bisschen Home-Tricks, nennen wir es einfach mal. Und ja, die haben eben zu zweit, wie gesagt, den Internetzugang von ca. 230 Leuten kontrolliert. Also von wegen Inhalt rausgefiltert, durch beliebigen anderen ersetzt, andere Seiten geblockt, umgeleitet auf die und die Seiten, alles Mögliche. Und ja, das ist jetzt von Menschen betrieben, das ist natürlich teurer, aber ist hier kein Punkt. Auf jeden Fall, die haben auch automatische Filtersysteme aufgesetzt, einfach dann zum Beispiel angefangen, Wörter zu ersetzen.
Ja, okay, also das kann man sich mal anschauen, wenn man einen Privoxy runterlädt, so ein lokaler Proxy, dann kann man auch ein Fun-Modul einstellen und da werden eben einzelne Wörter durch andere Wörter ersetzt und man kann sich das spaßeshalber mal eine Woche lang anschalten, damit surfen, versuchen zu merken, welche Wörter alle ersetzt werden und sich nachher dann das Config-File anschauen, in dem es drin steht. Und ich habe das auch mal getan und man findet kaum welche davon. Das ist unglaublich, wie schlecht einem das auffällt. Also einfachsten ist noch dann zu merken, okay, aus Microsoft oder über Microsoft. Das ist noch am auffälligsten, da sind teilweise auch Sachen drin, die merkt man einfach nicht, außer mal nachher und dann sieht man das plötzlich. Also es ist ziemlich übel, wie unauffällig man das Ganze machen kann. Und das ist nur ein Fun-Module, was man extra anschalten muss, aber wenn dieses Fun-Module dann halt plötzlich beim Provider aktiviert ist und man das einem nicht erzählt, dann wird die Sache schon weniger lustig.
Kommen wir wieder zu den Providern. Die Provider stellen ja die Name-Server zur Verfügung. Also es gibt keinen Provider, der keinen Name-Server zur Verfügung stellt. Ich meine, was sagt der Kunde, wenn er klickt sein Modem installiert und klickt dann ins Internet?
Mein Internet tut nicht.
Genau, mein Internet tut nicht, obwohl er keinen Name-Server hat, der die Adressen von den Namen übersetzt. Und ja...
Dabei ist das Internet völlig in Ordnung.
Wieder zu Herrn Böser. Der hat ja gesagt, ja, liebe Provider, ich will, dass ihr Filter installiert. Und ich meine, wir haben jetzt diesen Trend weiter verfolgt, einfach das stellen wir sich vor, alle Provider sind dazu verpflichtet, Filtersysteme für den Bundeszensurdienst oder wen auch immer. Ich weiß, den gibt's nicht, aber...
Propagandaministerium.
Propagandaministerium. Nee, Moment, wie hieß er denn? Medien. Medienchef, Dings. Leiter der Medien, sonst was. Also wir reden hier von einem gewissen HG, der vor 70 Jahren sein Unwesen getrieben hat.
Nein, ich glaube, es war doch das Reichsministerium für Propaganda.
Reichsministerium für Propaganda? Nee, ich glaube, das ist offiziell. Also auf jeden Fall, der hat alles angeschaut und hat dann entschieden, wird es veröffentlicht, wird es nicht veröffentlicht und so weiter und so weiter. Und ja, also ich meine, wenn wir diesen Trend haben, dann ist nicht mehr weit. Zum Beispiel mein Opa hat mir gesagt, er war eben kurz vor Kriegsende 16 Jahre, ist noch an die Front geschickt worden und ja, er hat eben auch gemeint, so im Nachhinein war das dann eigentlich schrecklich rauszufinden, dass alles, was erzählt wurde, im Endeffekt nur eine riesig große Lüge war. Weil man hat es nicht gemerkt, es gab, also die Leute, die sind ja gezielt aus dem Weg geschafft worden. Es ist einfach, keiner hat eigentlich gewusst, was wirklich passiert, weil die einzige Möglichkeit eben, sich zu informieren, waren eben durch staatlich kontrollierte Medien. Und da haben wir jetzt ja wieder diesen Gegenpol Internet gehabt. Da haben wir diesen Gegenpol Internet einfach, der es auch anderen Individuen leicht ermöglicht, einfach Medien, also einfach Informationen zu verbreiten. Und wenn man jetzt das natürlich auch Filtermaßnahmen unterwirft, dann, ja, die meisten Leute werden es wahrscheinlich nicht so richtig mitkriegen, es sei denn, es tut sich noch einiges. Und die werden dann natürlich glauben, hey, es steht im Internet, das muss ja stimmen. Und ja, ich habe es vorher schon angesprochen, es hat schon mal zu ziemlich übel viel Scheiße geführt.
Etwas, wo man die ganze Zensur vielleicht viel schöner sieht, ist eigentlich in der Sowjetunion, wenn man sich die Bilder anschaut, die Stalin dann eben hinterher retuschieren hat lassen, wenn zum Beispiel Trotzki dann plötzlich in Ungnade gefallen ist, dann gab es den halt nicht mehr. Und dann mussten alle Bilder rausgesucht werden, auf denen der drauf war, und dann wurde der entfernt und unter Umständen jemand anderes draufgeklebt. Und irgendwann hat Stalin gemeint, ja eigentlich bin ich ja gar kein so großer Zigarrenraucher mehr. Dann musste man alle Bilder holen und die Zigarren entfernen. Und in Realität mit echter Materie ist es halt ziemlich viel Arbeit, aber wenn es dann im Internet ist, kann man ja relativ schnell eine neue Version von der Seite draufhauen, und wenn keiner eine Kopie davon hat, dann ist es halt einfach so. Also. Und wenn man keine Möglichkeit hat, wie zum Beispiel Archive.org mit der Wayback Machine zu schauen, wie sah die Seite am 5.3. irgendwann aus, dann ist es halt einfach so, dass man die aktuelle Version hat und das war, und andere Leute können einem halt erzählen, da stand irgendwann mal das drauf. Aber wenn sie sich keine Kopie gemacht haben, ist es halt eine einfache Behauptung.
Ja, es wird immer schwieriger, das zu machen. Also gerade mit dem Google Cache zum Beispiel oder ja. Archive.org, wie du sagtest, da, ja, alles, was im Internet irgendwie mal drin stand, kann man sagen, ist die Chance relativ groß, dass das irgendwo versickert ist in so einem Informationshaufen, wo man ihn aber auch wieder finden kann, wenn man lange genug sucht.
Ja, wenn man lange genug sucht, aber es ist halt wirklich die Frage, okay, diese ganzen technischen Maßnahmen scheitern sowieso daran, dass der User dann, wenn er technische Ahnung hat, leicht rumkommt, aber wenn man schon Internet filtert, dann kann man zum Beispiel auch sagen, okay, es gibt keinen Google Cache und es gibt keine Wayback Machine.
Ja, solange niemand irgendwie diesen Kram verbietet, das ist sowieso so eine Sache, Dinge, die schon mal waren, zu zensieren, gerade wie die das, was die Wayback Machine jetzt irgendwie archiviert. Da könnte man auch mal irgendwie nachforschen. Ich weiß nicht, Markus, weißt du da irgendwas? Nicht? Wie das nun ist, wenn da jetzt irgendwas zensiert werden soll, ob das dann auch in die Vergangenheit zensiert wird oder?
Ja, das ist ja gerade das Problem, wenn sie sagen, das Anbieten von dem Inhalt ist verboten, und wenn die dann halt auch den irgendwann kopieren und dann indirekt auch wieder anbieten, ist halt die Frage, ob sie das auch wieder nicht dürfen. Das ist wirklich das Problem. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass Archive.org Sachen aus Wayback rausnimmt, wenn derjenige, der die Seite hostet, meint, das muss wieder raus. Also ich will nicht, dass ihr eine Kopie habt.
Ah ja, dann werden sie es wohl...
Aber ob die das auch tun, wenn jemand sagt, nee, ihr dürft es nicht haben und es ist verboten, ist eine andere Frage. Und ich kriege hier so Zuckungen und Zeichen, dass ich wieder ein Lied spielen soll.
Moment, ganz kurz. ja, wir kommen dann gleich noch darauf, einfach über das Szenario, das wir jetzt ein bisschen angesprochen haben, von wegen Autorisierung und so weiter und so weiter. So, wir sind wieder da und dieser Blog geht jetzt um die Internetzensur. Als Beispiel nehmen wir jetzt China. Internetzensur im Sinne von Teilnetzen. Es ist so, China ist ja bekannt für seine Meinungsfreiheit im negativen Kontext. Und
du darfst frei von Meinung sein.
Genau, man darf frei von Meinung sein oder man ist natürlich so frei, die Meinung von anderen anzunehmen, klar. Es geht einfach darum, China entwickelt ein eigenes IP-Protokoll. Wir haben vorher schon kurz gesagt, IP ist die Sprache, in der sich Rechner im Netz unterhalten. Und jetzt muss man sich das so vorstellen, wenn jetzt ganz China eben IPv9 heißt das Ganze dann, was für 9 IPv6 gibt es schon, IPv4 ist, was wir gerade haben. Und ja, IPv4 hat, glaube ich, 3 Milliarden Adressen, grob geschätzt. Moment, 2 auf 32. Ja, 2 auf 32 Adressen sind möglich. Es werden nicht alle ganz ausgenutzt, aber auf jeden Fall, es ist ein, ich glaube, sogar 3 Milliarden Adressen. Und okay, wenn es auf jeden Fall irgendwann mal zu viele Rechner gibt, dann gibt es dann immer noch IPv6. Das funktioniert auch schon so halbwegs und sogar Microsoft hat angekündigt, dass sie es unterstützen werden. In Longhorn. Auf jeden Fall, IPv6 ist eben dann noch mehr Adressen. Also, irgendwie haben das ausgerechnet, ich glaube, pro Quadratmeter eine Adresse. Und dass das ohne Ende ausreicht, ist klar. Auf jeden Fall, China hat dann gesagt, ja, schön und gut, wir machen eine Extrabus und entwickeln unser IPv9. Und das Ganze ist jetzt so, wenn jetzt jemand dann, also wenn ganz China eben IPv9 spricht, dann braucht man natürlich einen Übersetzer, um in das restliche Internet zu kommen. Ist ja klar. Weil man kann nicht einfach IPv9 nach draußen schicken, das spricht jetzt sonst niemand. Und man kann nur nicht einfach IPv6 oder IPv4, das was wir normal sprechen, nach China reinschicken. Und das ist jetzt so. Der Hintergrund der ganzen Geschichte ist sehr offensichtlich, weil man jetzt eben zwei verschiedene Sprachen hat, braucht man halt ein paar Leute, die übersetzen. Und diese paar Leute in diesem Sinne, das sind einfach Rechner. Und diese Rechner, muss man auch nicht lange weiterdenken, um zu überlegen, wem gehören diese Rechner, wer sagt, was da hin und her übersetzt wird und so weiter und so weiter. Und das ist eben diese ganze Teilnetzgeschichte. Die eine der größten Gefahren unter anderem ist eben diese Geschichte mit den Teilnetzen, dass jetzt einfach jeder Staat sagt, okay, unsere Rechtslage erlaubt es uns nicht, dem Land XY, zum Beispiel in der Karibik, zu sagen, wir wollen, dass ihr den Zugang für die Leute aus unserem Land sperrt, beziehungsweise haben die wahrscheinlich auch gar keine Lust drauf, weil es kostet ja nur einen Haufen Geld. Und deswegen sagen die jetzt, okay, wir machen unsere eigene Sache und alles, was nach innen und außen geht, das unterbinden wir dann. Das wäre dann natürlich, ja, in anderen Worten, jemand geht über die Grenze, hat einen Brief dabei oder die Post trägt einen Brief über die Grenze und da wird erstmal reingeschaut, so, ah, nee, Moment, oder und so weiter. Auf jeden Fall Teilnetze. Die ganzen Teilnetze würden das wirklich erheblich langsamer machen, weil man muss sich das jetzt mal so vorstellen. Also nehmen wir mal an, jemand aus Deutschland will irgendwie jetzt sich über...
Ja, okay, man muss sich das eigentlich nicht groß vorstellen, wie das mit den Teilnetzen aussehen würde, weil man muss bis weit genug in die Vergangenheit des Internets zurückgehen und dann hat man Teilnetze, also zumindest virtuelle Teilnetze, dass man dann zum Beispiel aus deutschen Unis bloß deutsche Server ansurfen kann, weil die in den USA sind ja so viel weiter weg und die sind ja so viel teurer zu besuchen. Und dann braucht man eben für FTP-Server zum Beispiel eine Liste mit Mirrors, die in Deutschland liegen. Es gibt dann dieses schöne Tool, das ich vergessen habe, den Namen. Nein, okay.
Das war mal letztes Jahr.
Genau, letzte oder vorher. Also wir hatten es auch noch anders mal erwähnt.
Ziemlich lange. Ja.
Genau, ein FTP-Tool, in dem man einfach sagt, ich hätte gern den Inhalt, gib mir mal einen deutschen Mirror dazu. Mhm. Und das ist dann eben das, was man dazu wieder braucht.
Ja.
Also ein Tunnel dadurch und außenrum kommt man halt schlecht oder nur langsam oder gar nicht. Und das ist dann eben, wenn man das wieder einführt wegen Zensurgeschichten, hat man eigentlich einen schönen Rückschritt in die Vergangenheit des Internets.
Und wenn man sich dann auch mal überlegt, wie soll das funktionieren, dass man aktuelle Inhalte, wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand etwas, was die Leute lizenzieren, nicht wollen, irgendwo reinschreibt, das vorher vertrauenswürdig war, dann, man kann ja nicht alles gleich sofort unmittelbar rausfiltern, dann kommt man ja auch drauf. Also in dem Sinne funktioniert das ja gar nicht. Den Fehler oder die Problematik von automatischen Feldergeschichten haben wir ja vorher schon angesprochen. Also man kann nicht einfach nach Schlagwörtern suchen, weil es gibt einfach ein endloses Hin und Her zwischen diesen Listen, Blacklist-Listen, wo es drauf steht, was nicht ist, und Whitelisting. Weil, es gibt eben einfach so eine riesige Masse an Informationen und wenn man einfach nur nach Schlagwörtern filtert, dann kriegt man eine ganze Menge raus, die man eigentlich drin haben wollte.
Ja, okay, das sind auch nur die primitivsten Filter. Also das geht ja so ähnlich wie bei Spam-Filtern in E-Mail-Account, also in E-Mail-Clients oder auch Servern, dass man eben zuerst nach Schlagwörtern sucht, dann vielleicht nach Kombinationen, dann fängt man an mit Heuristiken rumzusuchen. Am Ende landet man vielleicht irgendwo in künstlichen Intelligenzgebieten und die Dinger werden natürlich auch immer besser. Aber das Problem ist halt, eine Maschine kann eben nie wissen, was rechtsradikal ist und deshalb wird immer irgendwas rausgefiltert, was eben nicht rechtsradikal ist und irgendwas durchgelassen, was es eben ist. Und ein Mensch kann es ja zum Beispiel auch nicht definitiv beschreiben. Also wenn man Seiten gerade, die gerade im Grenzfall sind, vielleicht auch rechtlich, dann kann man vielleicht auch ein Dutzend Richter oder Anwälte befragen und jeder von denen wird einem eine andere Antwort geben.
Ja, und der Punkt ist einfach, das sind keine Richter und ja, wir haben das ja vorher schon angesprochen. Also am liebsten wäre es natürlich der Regierung, wenn die sagen, ja, okay, der Herr Beamte aus der Zensurbehörde so und so sagt dann einfach, ja, okay, das ist nicht so gut oder das wollen wir nicht haben und deswegen zensieren wir das jetzt mal und deswegen trage ich das in den Filter da ein und so weiter und so weiter. Ohne dass die ganze Geschichte abgesegnet wurde von der Juristik, von der Judikative einfach. Und ja, das ist natürlich auch gefährlich, weil dann kann eigentlich der Staat sich seine Meinung bilden. Und ja, wir haben es voll kurz gesagt, wohin es führt, ist klar.
Wobei es natürlich das Schöne auch ist, damit die Zensur funktioniert, muss die Liste der zensierten Seiten eben geheim sein, weil sonst sagt man den Leuten, wo das Zeug ist, das man zensiert. Weil um zu sagen, was man zensiert, muss man es ja angeben. Und damit das Ganze überhaupt funktionieren kann, muss die Liste ja geheim sein. Das bedeutet aber andererseits, dass es keine Möglichkeit gibt, rauszufinden, ob da irgendwas Falsches zensiert wird. Wobei. Also zum Beispiel, was weiß ich, dass die Regierung einfach von der Opposition irgendwelche Seiten zensiert, die ihr nicht gefallen oder Nachrichtenberichte über Sachen, die sie gern verheimlichen würden. Das kann ja einfach unter einer riesigen Liste von Kinderpornografie, Gewaltverherrlichung, Rechtsradikalismus einfach mal ein paar Sachen drin sein und weil die Liste geheim ist, hat man eben keine Chance rauszufinden, ob das so ist.
Und naja, also zum Thema Pornografie, Zensieren im Internet, ich halte es für ein hoffnungsloses Unterfangen, weil ja, der Content wächst eigentlich relativ schnell nach. Also, wenn man unbedingt danach sucht, dann findet man auch Seiten, die erst vor ein, zwei Stunden erstellt worden sind. Höchstvermutlich, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Andere Leute vielleicht. Und ja, man kann eigentlich in dem Sinne nicht automatisch sofort zensieren. Und ja, dann kommen wir eigentlich zum nächsten möglichen Szenario, nämlich einer Autorisierungsgeschichte. Das ist natürlich nicht sehr praktikabel und lässt sich auch nicht mit der Informationsfreiheit vereinen, aber das ist ja eh scheißegal. Anders, ganz drastisch gesagt. Also offiziell natürlich nicht, aber ich meine, man muss sich das so vorstellen. Ich möchte jetzt zum Beispiel irgendwas im Internet haben, sei das jetzt ein Kochrezept oder was weiß ich, ein paar Bilder von meinem letzten Urlaub. Und dann muss ich jetzt in die Behörde schlappen und oder eine E-Mail hinbringen. Ist ja egal, auf jeden Fall. Ich sagte, ja, hallo, ich hätte das gerne im Internet und dann, okay, das vorher schon gesagt, schmeißt euer Modem weg, kauft euch ein uraltes, was weiß ich was, 14.4 Modem, weil schneller werdet ihr euer Internet nicht kriegen, einfach weil der Content, der ins Netz gestellt wird oder eben überprüft wird oder wie auch immer, die ganze Autorisierungsgeschichte, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte die Seite so und so in Amerika ansurfen. Ja, ist ein gutes Beispiel, zum Beispiel die Zensur in Gefängnissen, da darf ja auch nicht einfach jeder alles lesen, da wird ja vorher reingeschaut, so könnte eine Pfeile drin sein, oder was auch immer, auf jeden Fall, dann wird dann alles entscheidend herausgestrichen mit diesen netten schwarzen Zensiertbalken und so weiter und so weiter. Und ja, so muss man ja, sich das dann eben auch vorstellen. Dann kommt dann die Seite eben mit schwarzen Balken zurück. Und ja, das ist natürlich wahrscheinlich fast nicht durchsetzbar, aber ich meine, man muss trotzdem die Möglichkeit
haben. Ja, lustigerweise ist es ja das Ineffizienteste, was man sich überhaupt vorstellen kann, jede einzelne Seite und jede Änderung an der Seite erstmal von der Behörde genehmigen zu lassen. Andererseits ist es lustigerweise aber auch das Einzige, das prinzipiell funktionieren könnte als Zensur. Wenn man dann eben nicht irgendwo technische Maßnahmen hat, sondern Menschen, die sich den Scheiß anschauen und dann gegebenerweise eben feststellen können, ob das das ist und oder eben nicht ist.
Was soll man dazu sagen? Die Menschen machen auch Fehler, aber die kann man dafür fordern.
Ja, natürlich, Menschen machen auch Fehler, aber dann doch erheblich langsamer als Maschinen. Und auch da kann man eigentlich wieder, okay, ist keine perfekte Analogie, aber man kann auch wieder in die Vergangenheit zurückgehen zu BTX. Wo wir ja auch nicht dieses offene Peer-to-Peer-System vom Internet hatten, das eben jeder Daten anbieten und empfangen kann gleichzeitig, sondern da hatten wir ja auch spezielle Publisher, also Leute, die Sachen veröffentlichen, Anbieter und Konsumenten eben, so wie bei Büchern, Radio, Fernsehen, was auch immer auch. Es war eigentlich perfekt die Analogon. Und damals war es ja auch noch eine Behörde, nämlich die Bundespost, die entschieden hat, wer da eigentlich Anbieter sein darf oder nicht. Und wenngleich die das damals nicht wirklich ausgenutzt haben, soweit ich weiß, weil zum Beispiel der CCC hat ja auch eine BTX-Seite gekriegt, wäre das natürlich durchaus möglich gewesen. Und dann hätte man und hat praktisch nur das sehen können, was die Post eben erlaubt hat, was drin ist.
Und wenn man sich jetzt eben...
Und das wäre dann eben auch eine Variante, die man im Internet machen könnte, wenn man unbedingt ein ganz langsames Internet haben will, das aber dafür ganz jugendsicher ist.
Das Problem ist eben dieses, dass es da einen Haufen Politiker gibt, einfach die sagen, ich will... Und dann schauen wir doch mal, wie das denn umsetzbar ist. Und ja, Wahlversprechen, schön und gut, aber es gibt eben leider ein paar Wahlversprechen, die sie dann aus irgendwelchen Gründen auch immer halten werden. Nämlich, wenn die sagen, ja, okay, wir wollen unsere Kinder sicher vor allen Gefahren in der Welt da draußen halten, deswegen zensieren wir jetzt das Internet. Dann, ja, dann sagen die halt, ich will, und dann wird halt gemacht. Und ja, diese Autorisierungsgeschichte... Wir wissen nicht, ob sie irgendwann kommen wird, aber prinzipiell ist schon möglich. Und ja, hinsichtlich von Trusted Computing, was wir jetzt hier nur ganz kurz anschneiden, Trusted Computing ist so eine Geschichte, da geht es darum, vertrauenswürdige Pfade herzustellen. Also ihr habt einen extra Chip im Computer und der sagt dann, okay, das, was ihr da drin habt im Computer, ist in Ordnung. Also die Grafikkarte, die anderen Hardware-Komponenten, und dann das Betriebssystem und die Programme von dem Betriebssystem und so weiter und so weiter.
Also im Endeffekt bildet man halt so eine Pyramide auf, dass eben ein Chip im der Hardware erstmal feststellt, dass die restliche Hardware in Ordnung ist. Und dann stellt eben ein anderer Chip, das BIOS zum Beispiel, fest, dass das BIOS, das die Software, die geladen wird, auch in Ordnung ist. Und das BIOS stellt dann zum Beispiel fest, dass der Bootloader in Ordnung ist und brav ist. Und der Bootloader stellt dann fest, dass das Betriebssystem, das geladen wird, auch schön brav ist. Und das Betriebssystem stellt eben fest, dass die Programme, die geladen werden, auch schön brav sind. Und die stellen dann fest, dass das, was der User tut, auch in Ordnung ist. Und damit ist man eben so weit, dass die Maschine, die man eben gekauft, nach Hause getragen, mühevoll installiert und angeschlossen hat, nicht die eigene ist, sondern in Wirklichkeit von jemand anderem kontrolliert wird. Und da kommt man dann auch in einen Bereich, wo Zensur dann langsam effizient gemacht werden kann, weil nämlich jeder Kiste zu Hause ihre 90% der Rechenleistung, die meisten Leute überhaupt nicht verwenden, eben dafür verwenden kann, einen zu zensieren. Und natürlich aufpassen kann, dass man die Lieder im Online-Shop gekauft hat, wirklich bloß dreimal anhört und nicht noch ein viertes Mal.
Obwohl das natürlich zum Beispiel auch Schwachsinn ist. Aber ja, es geht eben darum, diese Chain of Trust herzustellen, und was jetzt eben trustworthy, also vertrauenswürdig ist, das wird von außen bestimmt. Und ja, ich meine, man stellt sich das mal vor. Man hat jetzt einfach einen Browser und gibt da die Seite ein, und dann sagt der Browser erstmal der Stelle im Netz, die eben den Leuten gehört, die zensieren. Ja, okay, wir möchten gerne dahin, und dann sagt die Stelle im Netz, ja, vielleicht ein andermal.
Es reicht ja schon, dass das Betriebssystem feststellt, nö, den DNS-Server benutze ich gar nicht, den du eingestellt hast, sondern ich nehme den offiziellen.
Genau, das ist der Punkt, dass man einfach schlicht und einfach nicht sagen kann. Also jetzt ist es ja noch ohne weiteres möglich, eigentlich den DNS-Server zu ändern, über den die Zensur stattfindet. Aber wenn man jetzt diese Trusted-Veranstaltung hat, dann geht es einfach nicht mehr. Dann sagt das Betriebssystem, nö, machst du nicht, fertig.
Naja, das Betriebssystem, hier kommt wieder die Stimme aus dem Nichts. Das Betriebssystem muss das ja gar nicht mitbekommen, wir theoretisch.
Vom Otto Normal, Dingsbums. Also Windows.
Ja.
Und das ist
unser. Ja, aber da verstellst du als Otto Normal-User ja auch deinen DNS-Server nicht, weißt ja gar nicht, was es ist.
Ja, aber das.
Ja, klar, als Otto Normal-User lädst du halt ein Tool runter, das dann zufälligerweise neben vielen anderen Dingen vielleicht auch deinen DNS-Server verstellt.
Was ich kurz sagen wollte, man kann ja was bauen, was praktisch sich in die Leitung einklingt und dann entsprechend da mal eben die IP von dem DNS-Server austauscht.
Ja, aber auch nur. Das funktioniert natürlich auch nur, wenn dieses Trusted-Konzept eben an der Ethernet-Schnittstelle aufhört. Und nicht, wenn eben das Ganze dann eben auch authentifiziert und verschlüsselt schon Kommunikation mit dem DNS-Server läuft.
Ja, das stimmt.
Was ich noch kurz sagen wollte. Also die ganze Geschichte, die wir jetzt hier besprochen haben, lässt sich umgehen. Das mit den DNS haben wir vorher schon angesprochen. Die andere Geschichte lässt sich auch umgehen. Und das Problem ist einfach, dass wenn jetzt jemand, keine Ahnung, seit 12 Jahren chatten will, dann weißt du nicht, wie das geht. Oder wenn jetzt jemand halt sagt, okay, ich kaufe mir einen PC mit Internet drin bei Aldi, dann weiß der auch nicht, wie das geht. Und ja, okay, er kann sich Programme unter der Hand installieren, aber der Punkt ist einfach, es geht hier nicht darum, dass jetzt sich irgendwelche Leute, die sich einfach mit der Materie auskennen, nicht mehr austauschen können, weil die können das so oder so mit asynchroner Verschlüsselung. Also das heißt, alles, was zwischen den Stationen stattfindet, ist eigentlich nicht lesbar. Also es ergibt keinen Zusammenhang. Dass es natürlich dann auch möglich ist, ist klar, aber es geht hier einfach darum, dass eben der Bürger von außen unmündig gemacht wird, obwohl er es eigentlich gar nicht will. Und sich nur durch wirklich, sagen wir mal, einige Mühen und technische Erkenntnis und so weiter und so weiter, also nicht einfach nur der Nachbar von nebenan mal schnell, der sich mit PCs auskennt, installiert was, sondern einfach, das Problem ist einfach dieses, dass dann einfach ein Haufen Bürger einfach unmündig gemacht werden. Und die, ob die drauf stehen oder nicht, die werden halt gar nicht gefragt erst. Das ist das Problem einfach dabei.
Ja, nicht nur nicht gefragt, sondern unter Umständen auch gar nicht informiert.
Ja, informiert werden sie sowieso nicht, würde ich sagen. Ja. Ich meine, muss ja geheim werden. Gehalten werden, was zensiert ist, sonst wissen wir ja, was zensiert worden ist.
Ich meine auch bloß, dass zensiert wird.
Es wird ja nicht zensiert, laut Paragraph 1.
Natürlich, eine Zensur findet nicht statt, außer wir wollen es wirklich.
Oder es muss sein oder so.
Genau.
Also egal, wir machen weiter mit Musik.
Ausnahmsweise.
So, wir sind jetzt dann beim letzten Block angelangt und ja, nennen wir es einfach mal die Rettung von dem Ganzen. Es ist jetzt nicht so, dass diese ganze Geschichte komplett durchgesetzt ist. Also das ist alles ein bisschen ziemlich viel Zukunftsvision und so weiter. Aber ich meine, man sieht das schon in China. Oder man sieht auch hier die Trends zur Überwachung einfach, dass da, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall Grundgesetz gibt es dann halt irgendwann nicht mehr. Also nur noch auf dem Papier, wie üblich. Und
ja, das gibt es dann halt auf der Grundlage von Grundrecht und Näheres regelt ein Gesetz.
Ja, und wenn das Gesetz nicht passt, dann und so. Also auf jeden Fall. Es geht darum, wir können uns vor den ganzen Scheiß natürlich bewahren, wenn wir asynchrone Verschlüsselung benutzen. Jetzt mal als aktuelles Beispiel. Asynchrone Verschlüsselung heißt so viel wie, es gibt zwei verschiedene Schlüssel. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, also das PGP-Verfahren im Internet einfach noch bei Google nach PGP suchen, findet man eigentlich gleich sofort. Und ja, da steht dann auch so schön drin, ja, sind, ob man paranoid ist und so weiter, oder ob
die
man...
Die Frage ist nie, ist man paranoid, sondern ist man paranoid genug?
Ja, lass mich das schnell. Also auf jeden Fall, es geht eben darum, ja, warum will man nicht, dass der liebe Staat, der sonst den ganzen Tag Gutes tut, eben nicht über einen Bescheid weiß und so weiter und so weiter. Und ja, was soll man dazu sagen? Man hat nichts zu verbergen, man muss ja nicht überwacht werden. Aber wer nicht zu verbergen hat, der muss auch nicht überwacht werden, anders gesehen. Und es geht eben darum, diese asynchrone Verschlüsselung bedeutet so viel wie, ich kann sagen, ich habe jetzt den öffentlichen Schlüssel von jemand und deswegen verschlüssel ich was mit dem. Der kriegt die Sache dann und kann nur alleine er mit seinem privaten Schlüssel und Passwort kann er das entschlüsseln. Gibt keine andere Möglichkeit. Also niemand, doch okay. Ja, okay, es gibt
Brute Force, gibt's immer.
Es gibt Brute Force, aber die ganze Geschichte basiert auf dem letzten Rätsel der Mathematik, also letzten größeren Rätsel, nämlich der Geschichte mit den Primzahlen. Es gibt keine Formel für Primzahlen. Und ich meine, klar, man kann jetzt sagen, ja, so nach jeder... Ja,
es gibt schon Formeln, die Primzahlen ausspucken. Das Problem ist eher die Primzahlzerlegung von großen Zahlen.
Ja, und große Zahlen im Sinne von, wie viel sind es denn? 1024 Bit ist so nicht mehr als sicher eingestuft, aber 2 hoch 2048, schmeiß doch mal kurz den Rechner hier an. Ja, dann muss man sich das jetzt vorstellen, um das auszurechnen, irgendeine, also irgendjemand hat das dann mal gerechnet, dann hieß es dann, ups, ha, kann das nicht.
Ich habe eine Null vergessen, das ist immer traurig.
Ha, der kann keine Zeit. Okay, also der Rechner hier kann nur 2 hoch 204.
Und nein, das war schon 2048.
Und okay, da hat es noch nicht angezeigt. 2,5
mal 10 hoch 61.
Das sind viele. 10
hoch 61 ist doch einiges.
Also, es ist nochmal zu sagen, das ist die als am höchsten sinnvollste angegebene Verschlüsselung. Dass man das noch stärker verschlüsseln kann, ist klar. Und das sind jetzt 2048. Ja. Und irgendeine Firma hat herausgefunden, dass man diese Schlüssel, SSH-Prinzip, Das RSA DSA, SSL meine ich. RSA DSA Schlüsselverfahren. Erzähl es wieder irgendwelche Mist. Egal, Hauptsache alle Leute wissen, was gemeint ist. Es geht darum, man kann den Schlüssel von 1024 Bits mit dem Etat von ein paar Millionen und einem Zeitraum von einem Jahr, kann man den knacken. Also kann dann einfach alles entschlüsseln, weil einfach die Geschichte mit den Primzahlen, man kann ja nicht einfach eben sagen, okay, wir nehmen jetzt alle Primzahlen, weil man nimmt nicht einfach so schnell alle Primzahlen. Wie das genaue Verfahren funktioniert, lässt sich nachlesen. Es ist offen, also da gibt es nicht irgendwelche bösen Backdoors, wo jetzt jemand sagen kann, hey, Moment. Also es gibt ja tatsächlich Leute, die glauben, dass Verschlüsselungsverfahren, die geheim gehalten werden, sind sicherer sind. Also die sind eben so lange sicher, bis jemand feststellt, dass die Mist gebaut haben. Aber das ist natürlich schwerer, klar, wenn man nicht weiß. Aber ja, andere Geschichte. Auf jeden Fall, man kann asynchron verschlüsseln. Und das heißt so viel wie, wenn ich jetzt mit dem öffentlichen Schlüssel was verschlüsselt, das kommt auf der anderen Seite an, dann ja, dann ist dazwischen drin eigentlich ein Haufen verschlüsselte Sachen.
Naja, das Schöne an asynchroner Verschlüsselung ist eben, dass man anders als bei synchroner Verschlüsselung, wo beide Parteien den gleichen geheimen Schlüssel haben müssen, man eben nicht vorher erstmal einen sicheren Kanal braucht, um einen sicheren Kanal aufzubauen, was so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem ist, sondern bei asynchroner Verschlüsselung kann man eben öffentlich einen Teil von seinem Schlüssel angeben und dann kann der andere diesen nehmen, das damit verschlüsseln und man selber ist dann der Einzige, der das wieder lesen kann. Und das ist eben das Schöne an asynchroner Verschlüsselung.
Ja.
Das schützt natürlich nicht gegen Man-in-the-Middle-Attacken beim ersten Besuch, also bei der Veröffentlichung von einem öffentlichen Schlüssel. Wenn da jemand dazwischen hockt und deinen öffentlichen Schlüssel gegen seinen öffentlichen Schlüssel austauscht,
dann kann er es mit,
und der andere den eben benutzt und der böse Mensch auch noch die Kommunikation überwacht, dann kann er natürlich trotzdem noch dazwischen hocken und überwachen. Aber das ist ein anderes Problem, das ist eigentlich grundsätzlich gegeben.
Man kann die Schlüssel ja signieren lassen und so weiter. Aber, ja, weiter damit. Diese ganze Geschichte ist heute schon machbar. Es gibt selber zum Beispiel ein Instant Messenger Protokoll. Eigentlich heißt es XMPP, wie ich vor...
Ja, Extensible Message Protocol P. Naja.
Ich glaube, das letzte war das Protokoll. Egal, auf jeden Fall. Okay. Das kann standardmäßig eben diese Verschlüsselung und zum einen das Passwort eingeben, kann sich dann eben über wirklich nahezu absolut sichere Pfade unterhalten. Und ja.
Wobei das ja für direkte Kommunikation gut ist, was es gegen Zensur gibt. Gibt es eben spezielle Peer-to-Peer-Netze, wie zum Beispiel Freenet oder
ja,
auch Freehaven, glaube ich, auch eins. Ja. Freenet, wenn es effizient genug funktionieren würde.
Ja.
Ein zensurresistentes Netz, das eben vor allem nicht auf Geschwindigkeit und Performance ausgelegt, sondern darauf, dass eine Information, die einmal eingespeist wurde, eben nicht wieder rausgekriegt, weil man nicht wieder tilgen kann, ohne dass man eben das ganze Netz kontrolliert.
Ja, und vor
allem, was nach Hoffnung eben keiner vorher schafft.
Und vor allem geht es darum, dass da einfach Inhalt anonym veröffentlicht werden kann.
Ja, genau, also dass man nicht verfolgen kann, wer war das, und dass man auch nicht sagen kann, das ist jetzt weg, weil theoretisch, solange eben noch ein ausreichend großer Teil vom Netz da ist, dass man die Sachen überhaupt noch speichern kann, dann eben auch alles noch verfügbar ist. Und man auch nicht sagen kann, wer hat jetzt welchen Teil, weil sonst könnte man ja wieder zu irgendwelchen Leuten in die Wohnung laufen und sagen, du hast ja diesen bösen Content, den musst du löschen. Sondern dass es wirklich so geht, dass die Leute, die den Service anbieten, eben selber auch nicht wissen, was genau sie da eigentlich anbieten.
Was ja eigentlich das Wichtigste ist, sozusagen. Ja. Und ja, diese Geschichte gibt's. Und ja, jetzt stellen sich diese ganze Trusted Computing-Geschichte nochmal vor. Und man darf jetzt eben nur noch ins Internet über diese Sache oder über diese ganze Autorisierungsgeschichte. Also das, was uns davor bewahren kann, in Anführungszeichen, wäre jetzt einfach Ad-Hoc-Netze. Ad-Hoc-Netze. Jeder ist ein eigener Server und eigener Client. Also jeder empfängt Daten und sendet Daten. Und wenn man sich das jetzt so vorstellt, zum Beispiel in London oder in Berlin, also nehmen wir mal London als Beispiel, in London gab es einen Stadtteil, nein, nehmen wir Berlin, also in Berlin gab es einen Stadtteil, da hat die Telekom vor vielen Jahren, kurz bevor DSL kam, haben die eben gesagt, hey, okay, ihr kriegt jetzt ganz tolle neue Glasfaserkabel. Und ein paar Jahre später hat sich dann herausgestellt, dass DSL nicht über Glasfaser betrieben wird. Oder betrieben werden kann, oder wie auch immer. Auf jeden Fall war dieser Stadtteil ohne DSL. Und ja, die Telekom hat ja dank Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post.
RECTP halt?
Ja, hat die jetzt erstmal auffällig gekriegt. Ihr müsst eine Flatrate anbieten über Telefon. Also Flatrate im Sinne von Pauschaltarif. Und dann haben sie eben DSL angeboten, dann hieß es dann, okay, ihr müsst nur noch DSL pauschal anbieten. Also ISDN wird immer noch nach Zeit abgerechnet, dann in dem Sinne. Und das ist jetzt eben so, da haben sich halt ein paar Leute gesagt, hey, okay, da haben wir echt gar keine Lust drauf. Was haben die so gemacht? Die haben die erste Stelle, die sie gekriegt haben, also ich weiß nicht, wie sie es genau gemacht haben, wahrscheinlich an den Haustüren geklingelt und Freunde gefragt und so weiter und so weiter. Einiges eben rumgesprochen und dann ging es eben dann so. Die haben außen eine DSL-Leitung gehabt. Und diese ganze DSL-Leitung haben die dann über einzelne WLAN-Stationen, also diese sogenannten Ad-Hoc-Punkte, haben die die eben in dieses Stadtgebiet reingelegt. Also haben das Stadtgebiet quasi über diese einzelnen Hops, also diese einzelnen Stationen, laufen dann die ganzen Daten darüber und gehen dann raus von da ins Internet. Interessant an der Geschichte, also ist interessanter wird es dann, wenn man nach England blickt. Es gibt, ich glaube, in England 500 aktive Stadtnetze. Muss ich das jetzt so vorstellen? Normalerweise bezahlt man ja für Internet Geld, aber ich meine, wozu soll man Geld fürs Internet bezahlen, wenn man eigentlich eh nur die ganze Zeit Inhalte aus der eigenen Umgebung braucht? Oder, ich meine, Tageszeitung und sonst was, oder wie auch immer, sich mit anderen Leuten in der Umgebung austauschen und chatten und so weiter und so weiter. Und kann man auch mit Handys weitermachen, Ad-Hoc-Handys, das wäre natürlich auch ein Traum, aber ja, irgendwann später dazu vielleicht mehr. diese Ad-Hoc-Netze können eben einfach miteinander kommunizieren, ohne eben Kosten entstehen zu lassen. Ich glaube, in Tübingen gibt es auch ein Netz und das funktioniert einfach so. Also man sagt jetzt einfach, ich möchte jetzt den Inhalt so und so von dem und dem Server und es läuft dann über diese einzelnen Stationen, die eben über WLAN, also Funknetzwerk, verbunden sind und dann wird es einfach geliefert, immer wieder zurück. Das kann man natürlich auch mit diesen asynchronen Verfahren oder Tor-Programmen, Plastikprogrammen. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber es klingt echt gut.
Man kann es natürlich dann auch verschlüsseln, meinst du?
Ja, man kann es ohne Ende verschlüsseln und in dem Sinne dann auch sicher machen. Und man muss sich das so vorstellen, wenn man jetzt, glaube ich, in Tübingen eben sagt, okay, ich möchte jetzt hier einfach den Inhalt, dann kann man den aus dem lokalen Netz beziehen. Sobald man ins äußere Netz geht, zahlt man. Weil die müssen dann natürlich nach außen auch bezahlen.
Ja, klar.
Und wenn man sich das jetzt so vorstellt, man darf das ja betreiben und mit den heutigen WLAN-Technologien, also mit bisschen Glück und gutem Wetter und so weiter und so weiter, und freier Sichtbar natürlich leider, kommt man ja bis zu 10 Kilometer weit mit den Richtantennen. Und
mit denen, die man offiziell betreiben darf?
Ja, auch mit der offiziellen Reichweite. Okay. Und interessanter wird es dann, weil die Industrie hat laut Bürgernetz hier ein paar Frequenzen vergammeln lassen. Und das heißt dann so viel wie irgendwann kriegt die der Privatnutzer wieder und dann kann man dann noch größere Strecken überbrücken. Man muss sich das jetzt so vorstellen, also man hat quasi ein komplett vernetztes System, ohne eben über die Telefonleitung oder eben gesetzlich an bestimmte Bedingungen, wie zum Beispiel zensurverpflichtete Provider, eben über die gehen zu müssen, kann man jetzt eben ins Internet gehen, beziehungsweise Internet in dem Sinne, dass man halt mit anderen Leuten spricht.
Städtische Intranet, ne, muss man so.
Ja, städtisches Intranet, aber ich hoffe einfach, oder ich denke einfach, dass es in Zukunft kommen wird, dass viele Städte sich dann auch untereinander vernetzen. Ich meine, man muss sich das mal überlegen.
Ja klar, Richtfunkstädte, wenn die Städte bloß 10 Kilometer auseinander sind, kann man ja eine Richtfunkstelle dazwischen machen oder vielleicht noch Repeater dazwischen.
Oder über einzelne Stationen und dann gibt es keine Kosten mehr in dem Sinne. Und das Interessante, bis auf den Strom natürlich, klar, aber dann kann die Telekom einpacken, würde ich sagen.
Ja, und das Schöne an IP ist, es ist eben relativ stabil, wenn wir wieder über Zensurresistenz reden wollen, gegen Ausfälle von einzelnen Rechnern. Und schön sieht man das im ersten Irakkrieg. Da, also, okay, eigentlich im zweiten, also dem ersten, an dem die Amis beteiligt waren. Da hatten nämlich die Irakis als Kommandonetzwerk auch ein Netzwerk auf IP-Basis. Und es war in dem Sinne zensurresistent, dass das Kommandonetzwerk eigentlich relativ lange in den Krieg hinein funktioniert hat, auch nachdem die Amis immer wieder Zentralstationen weggebombt haben, konnte eben trotzdem noch über das Netz kommunizieren. Und das zeigt eben schon, wie stabil IP eigentlich ist und dass das prinzipiell erstmal sehr praktisch ist, wenn man zensurresistentes Netz haben will, solange man sich eben darauf vertrauen kann, dass der Backbone nicht selber zensiert.
Die Verbindung einfach über IP ist, also die Wegfindung von den einzelnen Paketen ist echt gut gemacht, aber ja.
Ich wollte jetzt nicht unterbrechen, da kam nur eine Frage im Chat, aber
ja, rein.
Okay, der Michael fragt im Chat, ob da nicht vor einigen Tagen eine Gerichtsentscheidung in Düsseldorf gefällt worden ist, in der sinngemäß Internetzensur gefordert wurde mit der Begründung, wenn ein Autor nicht in Deutschland belangt werden kann, dann ist die einfachste Methode, gegen unerwünschten Content vorzugehen, die Sperrung der URLs bei deutschen ISPs. Und da meint er dazu...
Ja, das habe ich auch gelesen.
Das Gericht aber explizit eine Berufung bei einer höheren Instanz zugelassen hat, da das Urteil, da dem Urteil irgendwie Grundsatzbedeutung zukommen würde.
Okay, ja, genau
nicht,
das.
Das habe ich nicht.
Das war eben diese nachträgliche Legitimierung von dem, was der Bischof eigentlich getan hat. Weil der hat ja zuerst ohne ein Gerichtsurteil das einfach getan, die Sperrung. Und haben natürlich entsprechend auch Provider bzw. auch Organisationen, die sich für Informationsfreiheit einsetzen, dagegen geklagt. Und das ist eben das, dieses Urteil dazu. Und es macht auch Sinn, dass die Richter gesagt haben, dass es grundsätzlich in Revision gehen kann, weil das eben wirklich ein Grundsatz ist. Weil es, man sieht es ja schon, was wir hier zitieren, Artikel 5 des Grundgesetzes. Also ist es ein Grundsatzproblem. Und deshalb sollte das eigentlich auch vom Bundesverfassungsgericht entschieden werden.
Ja, mal sehen, was dabei rauskommt. Also, wir machen dann Schluss und...
Naja, auf jeden Fall dauert es noch.
Noch ein, zwei Minuten Musik.
Ja. Nein, ich.
Hm? Ja, okay. Noch eine Musiksuche. Also dann, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Und es gibt eine nächste Sendung.
Ja, genau.
Es gibt eine nächste. Worüber? Wissen wir das schon?
Das weiß ich jetzt gerade noch nicht. Es wird eine neue Sendung geben, es wird eine neue Homepage geben, die ist auch fast fertig. Ja, wir wissen noch nicht wirklich, um was die nächste Sendung geht. Vermutlich über das Chaos-Seminar, da bin ich gerade irgendwie auch nicht informiert, weil ich recht verplant bin heute Morgen. Und
ja, nichts Neues.
Wir kündigen das an auf der neuen Homepage.
Okay, die ganze, also nicht die ganze, aber einiges von der Zensurgeschichte lässt sich nachlesen auf ulm.ccc.de/wiki. W-I-K-I. Okay, dann, das war's.